Problem gefunden. Hört ihr mich?
Ja. Hörst du uns?
Shari hat die Kopfhörer kaputt gebissen.
Oh. Shit.
Okay, das ist relativ balanced sogar.
Ja, aber das ist fair, meine. Also, es ist wirklich fair.
Also, das kannst du bitte nochmal kurz die Kopfhörer zeigen? Ne, die Katze hat die kaputt gebissen.
Ja, Mann.
The MVP Club.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum mvpclub.de Podcast. Ein unglaubliches Comeback. Es ist wirklich hier Leverkusen 90. plus 2 Level Comeback, was hier jetzt vom MVP Club aufgefahren wird. Keiner weiß warum wir jetzt irgendwie in der heißen Phase der Saison nochmal einen Rückzieher gemacht haben, wobei ich weiß es, ich bin halt umgezogen. Jetzt allerherzlichste Grüße aus der Hauptstadt. Aber umso schöner ist es, dass wir jetzt bei dieser ganz besonderen Gelegenheit sich einfach alle versammelt haben. Wir sind hier in voller Besatzung. Deswegen, wie immer, begrüße ich natürlich erstmal meine Gäste. Wir fangen heute an mit Bene. Schön, dass du da bist.
Die Freude ist meinerseits. Ich hoffe, dass wir hier einen Abschluss liefern können, wo sich alle freuen zuzuhören. Sorry, dass wir weg waren, aber nächste Saison starten wir frisch rein. Und jetzt gibt es noch einen schönen Abschluss. Ich freue mich besonders, die Saisonwetten aufzulösen. Genau. Und noch ein dickes Shoutouts an den Balkon-Ultra an der Stelle.
Ja, das ist ja wirklich, also das hat echt jetzt mittlerweile komplett Deutschland eingenommen. Es gibt so einen Song einfach. Ich sag, also wirklich, es ist ja schon so gewesen, dass die Torhymne jetzt beeinflusst worden ist. Also mich würde es nicht wundern, wenn am Ende da irgendwas noch passiert, irgendwie irgendein Pro-Material mit dem rauskommt vom DFB. Das wäre auf jeden Fall Hammer. Imagine jetzt der nächste DFB-Clip ist mit dem Balkon-Ultra. Das wäre schon echt eine sehr, sehr starke Leistung. Aber erstmal heiße ich auch ganz herzlich willkommen zurück. Marian, schön.
Schönen Abend euch.
Der Vizemeister aus Stuttgart. Jetzt würde ich gerne noch irgendwas Positives über Wolfsburg sagen, aber ich glaube, da gibt's eigentlich gar nichts. Deswegen einfach, Maxi, schön, dass du da bist, Wolfsburg-Fan.
Ja, wenn ich, also alles, was ich jetzt sagen würde, musst du eigentlich rausschneiden. Von daher ist alles gut. Moin in die Runde.
Ja, Leute, also, womit fangen wir an? Wir haben einiges zu besprechen. Ich weiß nicht, wann der letzte Spieltag war, wo wir zusammen aufgenommen haben. Vieles in der Zwischenzeit passiert. Leverkusen hat die Meisterschaft tatsächlich gepackt. Das war, glaube ich, der letzte Stand. War vom letzten Stand auch schon klar. Aber sie haben es auch tatsächlich Invincible geschafft. Thema Invincible ist dann aber auch relativ zügig nach der Saison leider zugrunde gegangen. Bene, du hast ja geschrieben in der Gruppe bei uns, dass du eigentlich das Triple schon fest verbucht hattest. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, gegen Atalanta einfach gegen Lookman drei Dinger zu kassieren, da 3-0 unterzugehen und fertig. Wir nehmen jetzt hier gerade am Freitagabend auf. Ich schätze, Samstagmittag kommt die Folge hoffentlich vorm DFB-Pokalfinale. Da sind sie jetzt auch wieder Favorit. Waren sie, glaube ich, gegen Atalanta auch. Ist natürlich gegen Lautern ein anderes Ausmaß an Favorit. Aber müssen wir ein bisschen drüber quatschen. Also ist jetzt der Vizekusenfluch schon wieder zurück? Oder sagst du, Lautern hat da gar keine Chance?
Ja, also ich muss halt sagen, ich finde es halt echt ein bisschen schade. Weil klar, unfassbare Leistung von Ademola Lookman. Es gibt überhaupt erst 4 Spieler, die in einem Europapokalfinale, was nur ein Einzelspiel war, also nicht mit Hin- und Rückspiel getroffen haben. 2 davon sind Ferenc Puskas und Alfredo Di Stefano. Also wenn du diese Namen anhörst, so das hat in der modernen Zeit keiner mehr schaffen können. Unfassbare Leistung, gönne ich ihm auch vom Ding her sehr. Ich finde diese ganze Atalanta-Story auch sehr cool. Ich habe das damals noch in Erinnerung. Die waren ja so eine der ersten Städte, die in Corona so krass betroffen waren, mit Robin Gosens und so. Seitdem habe ich eh so eine kleine Liebe für die entwickelt, mit Gasperini als Coach und so. Also jetzt ohne den Deutschland-Bias, finde ich, man kann denen das absolut gönnen. Ist jetzt nicht irgendwie Sevilla back-to-back. Aber ich finde es schade einfach, weil ich glaube nicht, dass jetzt weltweit oder europaweit gesehen eher so viele Leute die Bundesliga schauen und dass seit Leverkusen da 51 Spiele in Folge nicht verliert und dann schaut einmal ganz Europa zu und dann spielen sie halt so einen Fußball. Sehr, sehr schade. Also ich hätte mir irgendwie eher gewünscht, dass es im Pokalfinale endet, da ich ja Lautern-Bias habe so. Und da habe ich jetzt halt auch Angst. Weil ich sage, es gibt 2 Szenario. Szenario 1 ist, der Bann ist gebrochen und Lautern gewinnt. Sage ich so, 20%, wenn überhaupt. Und 80% ist halt Leverkusen, ist halt böse sauer jetzt und knallt jetzt 4-5-0 weg. Davor habe ich persönlich jetzt eher Angst, dass die sich so ein bisschen rächen wollen fürs verlorene Europa-League-Finale. Ja, aber es kann gerne noch einer von Marin und Maxi was dazu sagen. Danach finde ich aber, wir müssen diese Saisonleistung noch entsprechend huldigen. Also, weil wir waren ja jetzt, ich glaube, 28. 29. Spieltag war die letzte Aufnahme. Da muss man noch mal ein bisschen Respekt zollen. Aber jetzt aktuellste Momentaufnahme, sehr, sehr schade.
Ich muss ja sagen, dass ich Atalanta auch wie du selber übel cool finde. Ich habe einfach, ja, ich war jetzt vor einem Monat oder so in Italien. Und auch in Bergamo und haben mir dann ein Bergamo-Trikot gezogen. Einfach einen Monat Europa-League-Sieger, größter Erfolgsfall aller Zeiten hier einfach. Das ist wirklich bodenlos. Aber, also, Marian, du bist doch auch safe, so Atalanta-Sympathisant, oder? Ich finde, das wird irgendwie zu dir passen, so in die Sammlung.
Ja, safe. Also, es kam auch erst so auf, als eben Gasperini da übernommen hat. Also, davor waren die ja auch eher in den unteren Tabellenregionen unterwegs. Und, hatten eigentlich fast immer nur alte Spiele und das wandelt sich ja natürlich seit Gasperini so ein bisschen, dass da jetzt auch Scalvini etc. dann gut aufdrehen. Aber was ich noch sagen wollte zu Leverkusen an sich vielleicht, war das gar nicht schlecht, dass sie auf der größten Bühne gerade so entscheidende Spieler wie jetzt einen Tabsoba oder so jetzt nicht überragend waren, dass sie den Spieler vielleicht eher halten können. Wenn dann so jemand aus England, keine Ahnung, der Chef von Chelsea, dann nur das eine Spiel von Leverkusen schaut und dann kommt so der unterschriftsreife Vertrag von Tabsoba auf den Tisch und er sagt so, nee, der war so scheiße in dem Finale, ich will den nicht, dann kann er vielleicht gehalten werden, keine Ahnung. Krude Theorie, aber ja.
Ich glaube, Leverkusen hätte das sehr gerne auch für diesen Titel Tabsoba abzugeben. Aber finde ich gut. Auch hier muss man das Positive sehen und vielleicht ist es das.
Aber apropos Spieler, ich finde halt, ich muss auch sagen, mich hat das so ein bisschen an diese Finals von Pep Guardiola oder wer ist noch so jemand, der sich öfter mal taktisch vercoacht hat, gab es einige Trainer erinnert, weil das mag zwar in der Liga manchmal funktioniert haben mit Frimpong offensiv vorne drin und ohne echten Stürmer, aber ich fand, das war auch einfach quatschig, so in den Europa-League-Finale zu starten. Vielleicht macht Lookman trotzdem in der 12. Minute das Tor, aber dann kannst du direkt mit einem ganz anderen Pressing dagegen reagieren. Also er hat zwar schon zur Halbzeit reagiert, aber also ich finde auch, der hat sich auch meines Erachtens ein bisschen vercoacht. Kann man halt nur
sagen, Xabi Alonso muss raus, oder? Also der muss ja jetzt entlassen werden, ja. Das ist ja ein ganz klarer Call.
Logische Schlussfolgerung, ja.
Ja, finde ich, ich meine, du echter Stürmer, ja, pf, keine Ahnung. Also ich wage da nicht irgendwas anzuzweifeln, was Kollege Alonso da kocht. Aber ja, hat mich auch sehr verwundert. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Tweet gesehen habt, in dieser Lothar-Stimme, wo Lothar gesagt hat, ja, der Jeremy Frimpong, der hat ja richtig... Lothar Matthäus als TV-Experte ist auch jedes Mal wieder eine Zumutung. Ich muss das kurz raussuchen, das ist zu lustig.
Ich finde aber, Lodder ist nicht so schlimm, wie weil ich habe wegen Trash-TV RTL Plus. Das heißt, es ist das einzige Mal, wo ich auf einem legiten Streaming-Dienst Fußball schaue, wenn Europa League ist. Und dass der Co-Kommentator Ansgar Brinkmann ist. Also ich sag 95% der Leute hier wissen nicht mal, wer Ansgar Brinkmann ist. So ehemaliger Hertha-Spieler, weißer Brasilianer. Und der war halt vor 5 Jahren mal im Dschungelcamp, ist deswegen irgendwie mit RTL connected und darf halt einfach die Spiele co-kommentieren. Und der ist so unfassbar unqualifiziert, das ist, kannst keinem erzählen.
Ja, also dieses TV-Experten-Thema ist bei mir richtig präsent geworden wegen den englischen Shows mit Maika Richards und Thierry Henry. Ah, hier ist der Tweet. Der hat nur dieses Scheißbild von Lothar Matthäus und dann, der Jeremy Brimborn war ein Nodalausfall heute, das war nicht das Weltklasse-Niveau, was man von ihm kennt. Da muss man Adalanda heute zum Bogal gratulieren. Und ich schwöre, genau so ist halt Lothar immer. Und ich kann, egal was er sagt, das nicht ernst nehmen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass der die krasse Expertisen da raushaut. Das finde ich auch so ein Phänomen bei den meisten TV-Experten. Da sitzt man jetzt, also... Wir beschäftigen uns zwar schon viel mit Fußball, aber selbst als Laie sitzt du da nie so und denkst dir so, oh ja, das war jetzt wirklich mal ein geistreicher Beitrag. Sondern es ist halt so, ah ja, danke für dieses Statement, dass wir irgendwie Atalanta jetzt verdient den Pokal gewonnen hat nach dem 3-0. Also diese Information bringt halt niemandem was. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es nächste Saison weitergeht. Werden wir auch gleich zu sprechen kommen noch drauf. Ich würde, glaube ich...
Nee, ich will erstmal noch Max
Leverkusen hören. Groß huldigen?
Ich muss sagen, nämlich hier, er wurde als Ruderer abgestempelt. Ich will nochmal daran erinnern, wir haben hier einen Kollegen im Podcast, der hat vor dem ersten Spieltag gesagt, dass Bayern 04 Leverkusen Meister wird. Und das war der liebe Maxi. Also Wort an dich.
Die Sache ist ja, ich habe ja sogar irgendwann auch noch angefangen, dieses Triple hochzureden, ne? Das war ja, glaube ich, auch im Oktober ungefähr. Und ich glaube, wenn das gekommen wäre, ich glaube, dann hätte ihr diesen ganzen MVP-Club, hätte den einfach einen Ruder-Club einfach wegen mir umbenennen müssen. Also ich glaube, das hätte man mir halt einfach schon mal geben müssen. Nein, aber zum Finale, also großen Respekt an Leverkusen für die Saison. Aber wie dieser ganze Matchplan, der mit dem sie da ins Spiel gegangen sind, also sage ich jetzt auch mal ganz zu, das war meiner Ansicht nach Quatsch. Also ich wäre, glaube ich, auch mit einem anderen Stürmer reingegangen, anstatt Adli, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, ich wäre mit Andrich anstatt Palacios gestartet. Und was man halt auch einfach sagen muss, der Matchplan von Atalanta war halt auch einfach unfassbar gut. Muss man einfach auch sehen. Also dieses Mann-gegen-Mann-Pressing über 90 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so durchhalten können. Und dann gab es halt so drei überragende Aktionen von Lookman. Und da verlierst du halt auch nach 51 Spielen mal wieder ein Spiel. Aber ich glaube tatsächlich, dass... Bene, du hast irgendwas von 20% gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass Lautern da am Samstag, also morgen sogar, wir nehmen am Freitag auf, maximal 5% Chance hat. Ich sehe es nicht. Ich sehe es überhaupt nicht, wie das passieren soll.
Naja, 15% davon sind mein Herz, was halt dran glaubt, ne? Realistisch vielleicht 5, ne?
Was ist aber denn, ganz kurz, nur kurz reingrätschen, Dortmund Real, was sagen wir da? Okay, warte mal. Glaubt ihr eher an Lautern oder eher an Dortmund?
Dortmund.
Ja, da ist schon Dortmund.
Lautern, definitiv. Ja, also, okay. Weil bei mir war, als Marco Reus gesagt hat, er geht bei Dortmund weg, was da entfacht wurde in Dortmund und mit der Choreo am Ende und sowas alles. Ich glaube, das hat den ganzen Dortmundern auch einen Push gegeben, weil die das für die gewinnen wollen, Underdog-Story und so. Aber dann hat der liebe Toni Kroos halt nun mal sein Karriereende angekündigt. Und also ich weiß nicht, ob ihr die Posts gesehen habt von dem Valverde, der einen Insta-Post gemacht hat, wo er erzählt hat, dass Toni Kroos sein Idol war als Kind und er immer davon geträumt hat, wie er zu werden und er es ihm echt bis jetzt nicht getraut hat, das zu sagen, weil es ihm unangenehm war und er es jetzt hiermit mit dem Post macht und so. Also Real hat halt diese Winner-DNA so oder so und die wollen das alle für Toni Kroos und auch ich will das für Toni Kroos, weil... Alle, also ich höre von vielen deutschen Fans, ja, aber Marco Reus gönne ich es mehr, Toni soll doch die EM gewinnen, der soll die EM gewinnen, das passt. Also erstmal, da kommen wir später auch noch vielleicht zu DFB, bisschen Realismus rein, so gefühlt. Ich höre gar nichts mehr von, man könnte auch früher ausfliegen. Alle sagen, ja, Finale, mal gucken, ob man gewinnt, wo ich mir denke, am Ende fliegt man in der Gruppenphase, mal ein bisschen Beiflach halten. Ja, also für mich ist, ich will das für Toni. Ich will, dass der seine Clubkarriere auf allerhöchstem Niveau mit einem CL-Sieg beenden kann. Und wenn er dann wirklich mit dem EM-Sieg abtritt, dann ist Feierabend. So, also ich bin halt auch absolut wieder für Real Madrid. So, ich war 2 Wochen für Dortmund, das ist jetzt wieder weg und ich glaube, Real zersägt die.
Aber Dortmund hat einen entscheidenden Vorteil und das ist der ewige Edin.
Weil die auch gerade sehen.
Es gibt, der Terror Terzic schlägt zu. Unterschätzt den nicht. Unterschätzt das mal nicht, Jungs.
Am Ende wird das irgendwie, Real hat 5,32 XG und Dortmund gewinnt 1-0, weil irgendwie Toni Rüdiger ein Fallrückzieher-Eigentor macht. Also da wird irgendwas passieren, was man so noch nicht im Weltfußball gesehen hat. Boah, aber was man, ich ja, sag irgendwie sowas ganz Verrücktes wie irgendwie 0-0 und dann irgendwie 96. Minute direkter Freistoß, Marco Reus und dann knallt er den rein. Also... das wäre schon auch eine ganz, ganz brutale Nummer. Ich hoffe halt, dass es jetzt nicht einfach so ein langweiliges 3-0 wird. In die erste Halbzeit alle 3 Tore, 2 mal Vini, einmal Jude Bellingham, der dann irgendwie beim 3-0 dann irgendwie, ja, hier, Respekt, Respekt. Und dann ist halt vorbei die zweite Hälfte. Ich hoffe halt, dass es da irgendeine coole Story gibt. Die dem ganzen, ich muss auch sagen, die CL-Saison auch jetzt im Abschluss nochmal mit dem alten Format, die braucht auch einen würdigen Abschluss, weil es war echt eine coole Serie. Und da hoffe ich, dass wir das auf jeden Fall bekommen werden.
Bene, du hattest ja eben das gesagt mit Groß und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Karriereende von Reus sogar, glaube ich, für den Verein noch mehr wiegt als das Karriereende von Toni Kroos.
Also, ja, aber Reus beendet seine Karriere doch gar nicht.
Ja, stimmt.
Ja,
aber... ich habe das so voll abgespeichert. Aber ich glaube, der Abgang ist einfach größer, weil... Real Madrid hat das schon 1000-mal erlebt. Die haben das 1000-mal erlebt?
Nein.
Bro.
Nein.
Digga,
die haben das schon 1000-mal erlebt.
Name, Digga.
Boah, ja, aber die haben das doch erlebt, dass 1000 Weltklasse-Spieler.
Ich sehe den Take, aber Toni Kroos ist schon, ich glaube, ja, unterschätzt das, man nicht so ein Ding ist das. Toni Kroos ist schon für Real sehr, sehr wichtig. Also, wie viele Spiele hat der gemacht? Der hat 500 Spiele oder so für Real gemacht. Und klar, Marco Reus ist Marco Reus.
Marco Reus ist die große Vereinslegende beim BVB. Das muss man
einfach sagen. Ja, aber die so? Geschichte passt doch einfach. Wenn Reus, wenn Kroos gewinnt, ist er halt forever goated und Reus halt forever loser. So. Ist halt
seine Karriere. Ja, aber das wollen Karriere, wir doch ne? nicht. Das wollen doch, wir doch nicht.
Toni Kroos soll für mich der unangefochtene deutsche Goat werden. Das habe ich heute erst im Calcio Berlin Podcast wieder gehört, wo sie gesagt haben, ja, wir haben darüber diskutiert, ob Toni Kroos Top 3 oder Top 5 All-Time German ist. Wo ich dachte, hä? Was ist denn das für ein Take, Digga? Was für nicht Top 5? Also komplett
aus. Ja, okay. Davy Selke, Christian Groß.
Ja, okay.
Also,
ja, mit den
Demir, wen haben die denn da drin gehabt?
Der Balkon-Ultra hat sich ja auch mal Fußball gespielt.
Ja, fair.
Die haben,
Bürotechnik.
Die haben nicht gesagt, wer die anderen sind.
Ich finde halt, also ich persönlich habe halt einen sehr, sehr großen Post 2000er Bias. Ich check das immer alles. Oh ja, Pelé hat 80 Tore in einem Tor gemacht. Und Franz Beckenbauer war ja der krasseste Libero aller Zeiten. Und was der gemacht hat. Oh, hör mal, das hat man noch nie gesehen. Ich check das ja immer alles, ne? Aber Fußball damals und Fußball heute, das kann man nicht vergleichen. Ich habe mir mal 3 Spiele in voller Länge angeguckt. Eins irgendwie in den 50ern, eins in den 60ern, eins in den 80ern. Und Leute, also hört mir auf, stellt einen Franz Beckenbauer Prime jetzt aufs Feld. Also der wird gegen Unterhaching da wirklich so die Hütte vollgeschossen bekommen. Gut, das ist vielleicht nicht, aber so, das kannst du einfach nicht vergleichen. Und dann zu sagen, irgendwie Toni Kroos in einem Umfeld. Jeder dieser Spieler auf Champions League-Niveau spielt, seitdem er atmen kann, Fußball. Sein ganzes Lebenswerk widmet jeder Profifußballer diesem verdammten Sport und dann das zu vergleichen mit irgendwelchen Zeiten, wo da irgendwie Interviews geführt werden, wo dann irgendwie, keine Ahnung, wie dieser Typ heißt, da irgendwie Kippen in der Stutze hat und nach dem Spiel einen raucht und während des Spiels, das kannst du einfach nicht vergleichen so. Und deswegen ist Toni Kroos für mich ganz klar der GOAT und da möchte ich auch keine Widerrede hören. Also der deutsche GOAT. Oder, also, traut euch, Leute, traut euch. Aber also, ich glaube,
ich bin ja wirklich der angefochtene BVB-Hater in diesem Podcast. Aber ich bin euch ehrlich, ich bin nächsten Samstag für Dortmund. Ich kann nicht, also Marco Reus war fußballerisch, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte der auch in ganz andere Sphären irgendwie eintreten können. Und ich würde es ihm so von tiefem Herzen gönnen, dass er seine Karriere nicht als dieser ewige Loser.
Aber also, ich muss sagen, ich bin froh, dass Toni Kroos seine Karriere beendet. Weil jetzt bin ich nicht ganz so traurig, wenn Dortmund verliert. So, hätte Toni Kroos weitergemacht, dann wäre ich so, oh bitte, Dortmund, ihr müsst das machen, kein Bock schon wieder auf Real. Aber wenn die jetzt gewinnen, dann kann ich mich immerhin für Toni freuen. Und das ist ganz gut.
Aber ich würde mich zum Beispiel mehr freuen über dieses Szenario, Reus gewinnt wirklich die Champions League nochmal und Kroos beendet es halt wirklich mit der EM. Weil dann ist seine Karriere wirklich absolut gekrönt. Das wäre halt meine absolute Traumvorstellung. Aber die findet Bene ja scheiße, von daher... Ja, aber dann wollen wir mal über Bundesliga reden, oder? Also wir haben jetzt gerade nur über Leverkusen und Toni Kroos.
Ja, ganz kurz, wenn wir gerade bei Real Madrid waren, weil ich glaube, wir kommen nicht nochmal dahin zurück. Ich wollte nochmal für alle Leute hier festhalten, ne? Seit Monaten höre ich mir an, Lamine Jamal ist der nächste große Superstar. Lamine Jamal hier, Lamine Jamal da, Digga. Arda Güler, alle haben gelacht, der Junge hat in einem Bruchteil der Minuten mal eben die Tore aufgestellt, die Lamine Jamal die ganze Saison über als Stammspieler gemacht hat. Also wenn mir noch ein einziger mit diesem verdammten Lamine Jamal ankommt, Digga, wartet ab, was Arda Güler erstmal bei der EM machen wird und dann
nächstes Jahr. Wenn es Lamine Jamal, der 3 Jahre jünger ist und Stamm spielt?
Ach so, ja, immer dieses Argument, ja, aber der ist erst 17, ja, aber man muss ihn doch messen an seinen Leistungsdaten, ist doch vollkommen irrelevant.
Der ist nicht 17, ne?
Klar ist der 17. Du tust immer so, der ist nicht 16, Bro. Das hatten wir schon 100 Mal, diese Diskussion. Er ist 17.
Ja, also das Beste ist gerne live. Ich würde gerne die Live-Reaction mitbekommen.
16. Ne?
Ey, aber.
Ja, Digga, aber er wird in 2 Monaten halt 17, Digga, komm.
Aber das Krasseste an dem Take war gerade einfach, du hast einfach nur den Namen Arda Güler rausgehauen und Marian macht erstmal Walkout. Erstmal aufgestanden, erstmal gegangen. Nein, also ja,
ich liebe Arda Güler. Aber jetzt den Arda Güler, diesen Arda Güler Rice zu nehmen, um damit Lamine Yamal zu bashen, ich check ja, dass du Barcelona nicht magst, aber Lamine Yamal ist
overrated.
Ein 5,0 Talent und ein Arda Güler ein 4,5 Talent. Ganz einfach.
So ein Quatsch, Digga. Wegen mir machen wir in der Saisonabschlussfolge die erste Saisonwette, dass Arda Güler nächstes Jahr mehr Scorer hat als Lamine Yamal. Und Lamine Yamal ist ein fucking Außenspieler und Arda Güler nicht. Ich mach's trotzdem gern mit dir. Können wir gern festhalten. Wir
gehen gerade in die internationale Saisonwette
rein. Wir gehen rein. MVP Club erfindet sich hier doch jede Saison neu. Das ist doch ganz einfach.
Ja, Arda Güler mehr. Aber Wettbewerbsübergreifend. Wettbewerbsübergreifend.
Ja, können wir jetzt gleich nochmal über die Details streiten. Ganz kurz fürs Protokoll, damit es im Podcast ist. Ich habe mit Torben, der noch nie im Podcast zu Gast war, aber fleißiger Autor ist, die Saisonwette um eine stolze Summe, ich glaube 30 Euro oder so, also die höchste Saisonwette aller Zeiten, dass Cody Gakpo, den Namen habe ich auch viel zu selten gesagt die letzten Wochen, 20 Scorer in der Premier League schaffen wird. Also haben wir jetzt auch im Podcast hier.
Aber bin ich sehr gespannt. Ich bin ja bei dieser Diskussion, also diese Diskussion wird, glaube ich, seit ungelogen 2,5 Monaten in dieser Gruppe geführt. Und ich bin ja dann eigentlich auch eher Team Torben, aber das, also wenn du die nicht gewinnst, fresse ich einen Besen. 100%. Ich würde da sogar mit einsteigen. Der macht locker 20 Scorer. Der wird doch irgendwie so 12-8 hinkriegen oder 13-7 oder so.
Draußen ganz kurz, mir fällt bei den ganzen Diskussionen und in der ganzen aktuellen Phase irgendwie vor allem auf, ich weiß nicht, ob ihr das immer habt, bei mir ist es auf jeden Fall neu, die Saison ist noch nicht mal vorbei und ich freue mich schon jetzt so brutal auf die nächste Saison. Ich glaube, das hatte ich lange nicht mehr. Es ist einfach nur geil, oder?
Aber das liegt auch daran, dass wir wirklich in allen Sphären wirklich die beste Saison seit langem hatten. Wir hatten eine geile Champions-League-Saison, wir hatten eine geile DFB-Pokalsaison, wir hatten Euroleague-Saison, die geil war, wir hatten selbst Conference League, wo irgendwelche geilen Spiele dabei waren. Jetzt haben wir noch eine EM davor und danach geht es direkt
das
weiter
mit dem Spiel. Es ist halt auch einfach so geil, da können wir jetzt gleich in die Brücke, über Leverkusen haben wir schon geredet, zum Vizemeister schlagen, zum VfB Stuttgart.
Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart international.
Heute wird ordentlich gesungen auch. Ich leite es damit ein. Spielen natürlich auch Champions League, aber wegen geile Saisons. Aus Spanien, Girona, Champions League Debüt.
Ich hab's gesagt, das hatte ich gesagt am Anfang der Saison. Ich will. Gib mir meinen verdammten Respekt.
Put some respect on Maxi's name.
Dann Bologna, Champions League. Dann aus Frankreich Stade Brest, auch zum ersten Mal. Und Sturm Graz, österreichischer Meister. Mhm. Junge, alleine diese fünf Clubs, Stuttgart, Brest, Bologna. Double. Wie geil ist das bitte, Junge? Was sind das für Clubs? Und die machen alle auch noch 9 Spiele. Also, ja, Marian, was sagst du zum VfB, ne?
Ja.
Jetzt wieder schwäbische Bescheidenheit. Ja, man hätte auch Meister werden können, aber. Du glaubst doch nicht daran, dass es wirklich was ist mit der Champions League. Man weiß ja nicht, vielleicht noch Punktabzug.
Genau, nee, Spaß. Aber es wird einfach schön, glaube ich. Ich versuche auch die Geldhähne so zu lenken, dass ich auch auf das ein oder andere Champions League-Spiel auswärts gehen könnte. Mal gucken, ob es funktioniert. Halt natürlich dann über Kumpels, die dann irgendwelche Dauerkarten etc. oder Verbindungen haben, dass man da leichter an die Tickets rankommt, weil das wird jetzt schon ein Kampf sein. Aber ja, zu Mailand hätte ich Bock, da wart ihr ja auch schon. Ich glaube, das könnte ganz geil sein, je nachdem, wer halt gezogen wird. Aber ja, jetzt erstmal EM, würde ich sagen. Jungs, da freue ich mich eben schon auf die ganzen Stuttgarter, dass man da einfach schon die Spieler halt so von seiner Mannschaft sieht. Also ihr habt ja auch Teams, die ihr supportet, da sind sicher auch welche dabei. Bei Wolfsburg weiß ich es nicht. Aber
haben wir nicht.
Bei mir auch gar keiner dabei. Also, da können wir so dolle nicht mitreden.
Okay, stark. Dann muss halt Maxi für Polen jetzt ganz arg stolz sein. Mit dem Torhüter, mit dem Neuen. Genau, aber sonst.
Naja, ein paar haben wir dabei. Also,
ja, schon.
Aber es ist auch echt verrückt, dass Stuttgart 5 Mann dabei hat, ne? Also, es kann immer noch passieren. Ich glaube, Anton ist ja einer der realistischen Wackelkandidaten. Ich glaube, Anton oder Koch könnten wahrscheinlich.
Genau.
Ja, das schon eher. Ich glaube, Koch. Also, ich glaube, Anton ist fest.
Ich glaube nicht, dass der sagt, Koch ist der einzige Wackelkandidat. Also, weil so viele Kandidaten gibt es halt nicht. Ja, aber Bayer hat halt als einziger diese Sprinteranlage, ne? Der ist der einzige Tempostürmer. Ich glaube, Bayer ist vom Profil her viel zu interessant. Also, ich denke schon, dass der IV fliegen wird. Oder im ZM fliegt halt noch wer. Ich glaube, Pavlovic hat sich am letzten Spieltag ja auch verletzt.
Ja.
Ja, nee, aber egal, ob jetzt 4 oder 5 Stuttgarter, also das ist ja verrückt. Also Maxi hat sich eben für den Girona-Call abgefeiert. Mhm. Will nur mal festhalten, ich habe jetzt nicht die Vizemeisterschaft gecallt, aber ich habe vor der Saison gesagt, dass Stuttgart international spielt. Mhm. Und das haben nach der Relegation nicht viele gesagt. Mhm. Also es ist ja jetzt auch die Runde gemacht, der ein oder andere, der Stuttgart-Abstieg gecallt hat, so. Also man soll nicht immer so drauf rumreiten, die waren vorher in der Relegation, ist schon vielleicht ein valider Call, aber ich habe halt von Anfang an in dem Kader was gesehen und war auch von Anfang an Under-Fan. Also nochmal hier auch zum Protokoll, Kickbase-Saison ist natürlich auch an mich gegangen, jetzt kann natürlich gesagt werden, ja, ich habe ja auch die letzten 15 Spieltage nicht gezockt. Ich habe mich nach der Hinrunde, wo ich schon 2000 Punkte Vorsprung hatte, auf einen kompletten Reset eingelassen und war nach 5 Spieltagen wieder so weggezogen, dass wieder alle aufgegeben haben. Ja, und da hatte ich den Herrn Gyrassi und Undav vom ersten Spieltag an in meinem Kader. Also wirklich, ich habe im VfB einiges gesehen und ich hoffe zwar unbedingt, dass Lautern morgen gewinnt, aber genau wie Reich eben meinte, dass er sich nicht so ärgert, dass Stuttgart dann Supercup zocken darf, würde ich persönlich sehr fühlen. Wäre auch cool. Imagine, die rühmen diese Saison dann noch mit einem Supercup-Titel. Das wäre schon was Feines.
Wäre super, ja.
Wenn wir jetzt die Saison schon so ein bisschen Revue passieren lassen, dann würde ich, glaube ich, kurz die Saisonwetten abarbeiten. Ja, wir haben jetzt ja nicht den klassischen Rückblick, wo wir sagen können, wer hier welche Predictions hatte. Haben wir jetzt hier und da ein bisschen eingeworfen, hat sich jeder jetzt mal kurz selber auf die eigene Schulter geklopft. Ich würde einfach kurz von oben nach unten durchgehen. Da fehlt auf jeden Fall noch was. Habe ich auf der Website noch nicht geupdatet. Jetzt nach der Saison, ich füge das dann noch ein. Interessiert jetzt auch keinen mehr. In der nächsten Folge quatschen wir nochmal drüber, was da vergessen wurde. Weil ich weiß, es gibt 1 oder 2 Wetten, die wir nicht mehr auf dem Schirm hatten. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, noch eine Überraschung. Aber wir fangen an mit diesem Ding, was wirklich gefühlt jede Folge Thema war, nämlich die Jonas-Wind-Saison-Wette. Der jetzt letztendlich, ich glaube, 12 Tore oder sonst gewonnen. Wir haben 14 Tore gewettet. Und es sind 12 geworden. Wir haben auch schon viel off-topic.
Also eigentlich sind es 11, Bro. Ich weiß nicht, wann das 12. gefallen worden sein. Also, weil der hat die letzten 2 Spiele nicht mehr getroffen.
Ja, okay, dann sind sogar nur 11 und 7 Vorlagen. Also hat halt eine fantastische Saison gespielt. Aber die 14 Tore sind sich geworden. Clever verhandelt an der Stelle. Und damit geht die Saisonwette dann natürlich an Bene. Ich muss sagen, Wette verloren, ja. Aber trotzdem super Call gewesen von mir. Also muss ich sagen...
Ja, das ist bei mir bei der Hälfte der Wetten aber genauso. Aber schön oben gewonnen, 9 verloren, 1. Ne? Wenn wir jetzt hier die Wertigkeit wetten, ich habe Joscha Wagnumann gecallt, da hat der Typ auf der Reservebank von Stuttgart geschimmelt. Ne? Also hilft dir jetzt auch nicht weiter. Wette verloren.
Na gut. Dann, wir können auch einfach nur Ja, Nein sagen und damit die Podcast-Folge beenden. Ich dachte, wir diskutieren halt ein bisschen drüber, ob jetzt diese Wetten gut waren und wie sich das so entwickelt hat, aber wir können einfach nichts dazu sagen.
Also. Wenn es um Jonas Wind geht, kann ich ja nochmal ein bisschen auf meinen Wölfen rumhacken, wenn wir gerade schon beim Thema sind. Also ich bin, was Jonas Wind angeht, ich habe den die ganze Saison über gefeiert, aber ich habe echt nochmal rekapituliert. Ey, wenn da wirklich ein gutes Angebot kommt, ich habe das auch schon in die Gruppe geschrieben, gib den ab. Weil man muss halt einfach mal gucken, wann Jonas Wind die Tore gemacht hat. Das war in einer Phase, wo wir sowieso eigentlich noch relativ soliden Fußball gespielt haben. Das war in den ersten 3 Spieltagen. Das waren dann, oder ich glaube 4 Spieltagen. Das waren halt echt 5 oder 6 Tore. Und wenn er die halt nicht gemacht hätte, dann wäre der Typ halt bei 5, 6 Toren gelandet am Ende der Saison. Also er ist natürlich immer noch ein guter Spieler. Aber ich glaube tatsächlich, dass in diesem Kader beim VfL wirklich sich sehr, sehr, sehr viel tun muss. Und da hat mir zum Beispiel Reik letzte Woche komplett das Wiederspiel gehalten. Bene hat mal wie immer ein bisschen Stress geschoben, aber das ist ja ganz normal in unserer Gruppe.
Warte mal, Düsseldorf hat 3-0 gegen Bochum gewonnen?
Also das ist gerade for real crazy.
Sorry, dass ich hier reingeredet habe, habe ich nicht mitbekommen. Das ist ja komplett krass. In Bochum? Also Düsseldorf zockt Bundesliga. Ich hab's gecallt. So, also da grätsch ich jetzt so rein. Ich hab gesagt, Düsseldorf ist mein Geheimfavorit als Aufsteiger und die sehen wir nächste Saison so. Egal. Maxi, mach du weiter. Zu oft versprochen.
Ich danke dir. Ich danke dir absolut. Respekt an dich für deinen Take. Ich war ja gerade
voll am Rennen. Wir nicht aufgenommen haben. Und das ist ja hier wirklich so eine Katastrophenfolge. Ich feier's. Ja, aber Maxi, naja. Ich greife kurz das Thema auf, was wir nämlich in der Gruppe hatten. Du willst ja bei den Wölfen einiges an Veränderungen sehen. Aber die Frage ist, realistisch gesehen, wie viele Spieler kann man denn austauschen? Ohne dass man jetzt quasi alle von null anfängt. Ja, das ist halt immer die Frage. Ich weiß nicht, ob du die Konversation groß mitgelesen hast. Ich glaube, Bene ist da auch eher in meinem Boot. Aber so Spieler groß austauschen, komplett bei null anfangen, quasi eine komplett neue Startelf. Wie stehst du dazu, Marian? Du bist gemutet, leider.
Ja, perfekt. Ich hasse es eigentlich, wenn man das austauscht komplett, weil du ja diese ganzen Automatismen gar nicht mehr drin hast, die eben sehr viel
ausmachen. Oder wir haben keine Automatismen, das ist ja das Problem.
Aber du könntest sie ja im Training aufbauen und das glaube ich halt schon, dass da zumindest, wenn du 2-3 Leute gefühlt in der Startelf drin lässt, die halt sich schon eingespielt haben, zumindest in der Vorsaison, immerhin da ein kleiner Denkprozess stattfinden kann. Und ja, deswegen komplett austauschen ist nicht so meine Sichtweise. Man sieht es auch an unserem Team, da wurde jetzt auch nicht so viel verändert. Klar, Undorf reingeschmissen, Mittelstädt reingeschmissen etc. Aber die haben halt von dem Konstrukt an sich schon gelebt, das halt Hoeneß in der, ja, in den paar Spielen davor eben etablieren konnte von ja, quasi Labbadia Altlasten.
Ja, Hoeneß ist, aber wir sind uns einig, Hoeneß ist aber auch ein Elite-Trainer in Europa, wohingegen wir Ralf Hasenhüttl haben, den ich für einen kompetenten Mann halte. Aber ich glaube nicht, dass Hasenhüttl sowas aus einer Mannschaft rausholen kann, wie zum Beispiel Hoeneß. Und ihr denkt irgendwie, ich möchte irgendwie 11 Mann austauschen. Aber ich würde auf jeden Fall mit einem Grundkonstrukt, was wir im Kader haben, wir haben ja auch qualitative Spieler, das sage ich ja gar nicht. Aber wenn ich angucke, dass zum Beispiel ein Sebastian Bonneau in den letzten Spielen unser Abwehrchef war, also den würde ich halt für 5 Millionen an jeden Verein persönlich hintragen. Das ist für mich einfach manchmal überhaupt kein Bundesliga-Niveau. Dann haben wir zum Beispiel auch so Transfers wie Václav Černý für 7 Millionen gemacht. Das war wirklich der größte Flop. Also, was willst du machen? Zum Beispiel einem Meier würde ich auch nochmal eine zweite Chance geben. Wenn Jonas Windheil bleibt, dann bleibt gerne. Also, das sage ich ja nicht, dass ich den überall hintragen will. Aber bei gutem Angebot würde ich den halt gehen lassen. Dann, wen haben wir denn noch? Zum Beispiel unser ganzes Mittelfeld. Da würde ich gar nicht mal so viel machen. Ich würde wahrscheinlich einfach noch einen zweiten Sechser holen. Aber weil ich Asta Franks halt wirklich nicht für so kompetent halte. Aber unsere Viererkette war dieses Jahr so immens schlecht. Wir müssen da halt auch echt mal Spieler holen, die was am Ball können. Und dieser ganze Kader ist nicht gut aufgebaut. Du hast keine richtigen, du hast überhaupt nicht nach Profilen geguckt. Du hast zwar gesehen, ja, der Spieler hat zwar in der und der Liga eigentlich was ganz Gutes gemacht. Zum Beispiel Václav Černý, der hat ja super Stats. Wenn man das jetzt mal mit irgendwelchen FBref-Profilen vergleicht, war der halt in den europäischen Bottom-5-Ligen, also was unter den Top-5-Ligen ist, war der ja richtig gut. Aber du brauchtest das Profil gar nicht. Das ist ja, also das, was Reik auch gesagt hat, dass wir Flügelspieler holen müssen, stimme ich auch komplett zu. Aber wir müssen halt auch einfach gucken, dass dieser Kader einfach extrem schlecht aufgebaut war. Und das war bei Stuttgart zum Beispiel nicht so. Die waren einfach nur schlecht trainiert, meiner Meinung nach vorher.
Ich denke, das Sinnvollste wäre, wenn VfL Wolfsburg sich einfach auflöst.
Ja, fühle ich. Also, nach meinem aktuellen, so wie ich zu diesem Verein stehe, ehrlich.
Ganz kurzer Nachtrag nur, Maxi. Ich habe eben live nachgeguckt, weil du ja angesprochen hast, wo die Jonas Wind-Tore gefallen sind. Von seinen 11 Saisontoren hat er 2 gegen Köln, 1 gegen Union, 1 gegen Augsburg, 1 gegen Bochum und 1 gegen Darmstadt gemacht. Also die Hälfte seiner Saisontore ist gegen die untere Tabellenhälfte und den Absteigern gefallen. Ja, aber auf jeden Fall ein absoluter Qualitätsstürmer.
Aber du musst ja auch gucken, wo er sonst noch gescored hat. Der war ja schon immens wichtig für unser Offensivspiel. Ohne den wäre ja gar nichts gegangen. Aber man könnte ja einfach, also ich glaube auch einfach, dass dieses Profil bei Hasenhüttl nicht so reinpasst. Also wenn man mal guckt, was er sonst hatte. Ein Stürmer, der bei ihm extrem gut funktioniert hat, Danny Ings, das war auch einer, der viel mehr noch die Tiefe gesucht hat. Wir brauchen halt wirklich einen Stürmer, der vielleicht auch Boxpräsenz hat, was Jonas Wind auch manchmal seine Probleme mit hat. Also für mich ist er kein guter Kopfballstürmer. Und es ist halt einfach dieses Problem, der ist ein super Profil, aber halt nicht dieses Profil, was wir brauchen, wenn wir den Trainer Ralf Hasenhüttl verpflichten. Wenn wir jetzt irgendeinen Trainer geholt hätten, 60% Ballbesitz Positionsspiel, lässt dich fallen, go for it. Ich würde den dann nicht mal für 30 gehen lassen. Aber für dieses Profil, was wir brauchen, bin ich offen.
Rafael Santos Boré, um es zu den Saisonwetten zurückzukommen, der wäre es doch. Danny Ings 2.0.
Ja, Maxi, es hört leider nicht auf. Wir werden jetzt hier die eine oder andere Wette abklappern, die du leider verloren hast in deinem Saisonwettendebüt. Warst ja das erste Mal jetzt dabei. Freut mich sehr. Ich hoffe, dass nächste Saison das Glück ein bisschen mehr auf deiner Seite ist. Eine der Saisonwetten war Rafa Boré, der zu Bremen gewechselt ist. 9 Tore hast du ihm zugetraut. Da muss ich nochmal reinhören in die Folge, weil das ist wirklich ein mutiger Call gewesen. Der ist ja dann am Ende gewechselt, verstehe ich. Aber der ist auch gewechselt, weil er keine Rolle mehr gespielt hat. Also, dass es dann am Ende 9 geworden wären, selbst wenn er geblieben wäre, halte ich für ausgeschlossen. Deswegen ist auch die Nummer durch. Bene schüttelt mit dem Kopf. Wir hatten ja auch mal eine Boré-Wette. Woher kommt eure Boré-Liebe?
Das also, ich will nur nochmal ganz kurz festhalten, ne? Top-Torjäger Werder Bremen. Auf der 1 Marvin Ducksch 12 Tore. Auf der 2 Justin Ginmar 6 Tore. Und gestochen auf der 3 Romano Schmidt und Rafael Boré mit 4 Saisontoren. Also ich gehe 100% davon aus, dass der Mann, wenn er die Rückrunde bei Werder gezockt hätte, auf 8, 9, 10 Saisontore gekommen wäre. Also
es wäre knapp geworden.
Also es ist ein komplett valider Call von Maxi gewesen, dass der halt nach Brasilien wechselt. Da kann Maxi jetzt auch nichts für. Also ich finde, von allen Saisonwetten, die Maxi dieses Jahr verloren hat, ist das die am wenigsten verquatschte.
Ja, wir reden aber bitte nicht über die Köln-Wetten, weil die sind peinlich.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Maxi leitet es gut über. Maxi, der größte Believer in den ersten FC Köln, wahrscheinlich mehr als die Spieler selbst. Maxi hat sie in der Top 12 gesehen mit einer Confidence. Da müsst ihr wirklich nochmal in die Folge reinhören. Die Folge heißt Bayern Leverkusen, Überraschung und Cristiano Ronaldo. Die Folgennummer kann ich euch leider gerade nicht sagen. Aber da bei Minute 27, 25, diese Confidence, die Maxi da in den ersten FC Köln hatte, ja, da kann sich jeder der Verantwortlichen eine Scheibe von abschneiden. Müsst ihr noch mal reinhören.
Suchen ja angeblich einen neuen Sportdirektor. Ich bin euer Mann.
Maxi, meldet euch bei Maxi, wirklich. Der verteidigt euch wie kein Zweiter. Der erste FC Köln ist mal wieder aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Wir haben es alle mitbekommen. Und auch nicht irgendwie, sondern wirklich mit. Also das hat da komplett aus allen Ecken gekracht. Aber Maxi hat nicht nur in den ersten FC Köln beliebt, sondern ganz besonders in das Kölner Talent Justin Diehl.
Ich glaube, das ist jetzt Marians Sache, der spielt nichts mehr bei Stuttgart. Das ist nicht mehr mein Problem. Dieser Mann ist nicht mehr mein Problem.
Es ist so wunderbar, wirklich. Viva Colonia.
Digga, also wurden ihm zugetraut. Letztendlich sind es 0 geworden. Also an der Stelle war es auch nicht direkt knapp. Der hat, man muss zu deiner Verteidigung sagen, der hat wirklich eine sehr gute U19-Saison gespielt und auch schon in der Regionalliga da wirklich seinen Job gut gemacht. Also das ist ein Spieler, den man noch nicht abschreiben sollte. Und auch der Wechsel zum VfB Stuttgart zeigt ja, da sieht man auf jeden Fall irgendwas in diesem Spieler. Vielleicht lässt du dich ja noch mal überreden für eine Wette für nächstes Jahr, ja, weil wer weiß, was der bei Stuttgart macht.
Das Krasse bei Köln ist ja, ich hätte auch einfach einen anderen Stürmer nehmen können und der hätte ich mich nicht so blamiert. Wenn ich Damien Downs genommen hätte, der hätte wenigstens seine 2 Tore gemacht, hätte ich mir hinsetzen. Ja, okay, haben 2 gefehlt. Ist halt so doof gelaufen. Ja, aber
ich muss wie noch gesagt,
nie wieder Köln.
Ja, also bei Diehl war halt die Sache, dass er halt einfach diese Arroganz so ein Stück weit an den Tag gelegt hat und quasi nicht bei so läppischen Sachen aufgetaucht ist, dann sehr viele Disziplinlosigkeiten hatte. Also ich bin da jetzt nicht so begeistert, dass er zu uns kommt in Sachen Mentalität, aber natürlich hat der Junge Talent, aber offensichtlich dachte er, er hat mehr Talent als die ganze Kölner Mannschaft. Vielleicht hatte er damit recht. Aber ja, dementsprechend hatte Maxi da kaum Chancen, das überhaupt zu erreichen, weil er eben sehr lange überhaupt gar nicht berücksichtigt wurde von Baumgart. Eben in meinen Augen auch zu Recht, wenn man so ein Verhalten an den Tag legt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Mal gucken, wie es nächste Saison mit ihm wird.
So, ein Call noch dazu. Nie wieder Köln wetten. Sprengt euch weg, Scheißkölnerland. So, das war mein letzter Call. Ich habe das auch nur gemacht, weil Bene einfach immer auf diesen Verein draufhackt. Warum bin ich so blöd?
Das ist so. So ist das, Maxi. Auch bei den Vereinen, auch bei Spielern. Debütsaisons sind immer schwierig. Und das war deine Debütsaison, was die Saisonwetten angeht. Man sammelt da ein bisschen Erfahrung, man akklimatisiert sich ein bisschen. Und ich sag dir, Vaclav Černý? Wer weiß? Also, das wäre für mich so ein Fall für eine Saisonwette. Ich sehe einen Vaclav Černý schon auf ein paar Scorer nächste Saison. So ist es nicht.
Wie viel macht er? Da lass ich mich reinreden.
Ja, da muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Das müssen wir für die nächste Folge uns aufbewahren.
Der ist wahrscheinlich im August weg.
Ja, vermutlich. Das könnte auch so ein Ding sein. Wenn es bei Wolfsburg tatsächlich so viel Rotation gibt, wie du dem Verein zutraust, dann hat sich das ganze Thema sowieso relativ schnell wieder erledigt. Aber ansonsten müssen wir auf jeden Fall uns vornehmen, eine Folge, wo wir ein bisschen eine Prognose machen, ein bisschen diese Takes einfach mal in einer schönen Folge sammeln, dann vielleicht auch jeder mal ein paar Saisonwetten vorbereitet, dass wir das einfach mal gebündelt in der Folge haben. Und dann können wir uns, wenn die nächste Saison vorbei ist und dann höchstwahrscheinlich Werder Bremen Meister geworden ist, dann hier versammeln und ein bisschen das ganze Revue passieren lassen.
Ich persönlich würde noch gern einmal darauf eingehen, wer am Ende dann noch in Europa gefinisht hat und wer nicht. Also erstmal, meine Calls waren, was Stuttgart und Köln und so angeht, ganz gut. Ich glaube, ich habe vor der Saison gesagt, dass Gladbach eventuell in der Top 8 finisht. Ja, knapp daneben mit Platz 14 und ein Punkt vom Relegationsplatz. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, ob da nächste Saison irgendwas zu retten ist. Für mich auf jeden Fall einer der Kandidaten, die unten reinrutschen könnten. Aber wer es am Ende tatsächlich geschafft hat, und ich glaube, das hat wirklich niemand kommen sehen, ist für den Fall, dass Leverkusen morgen Abend gewinnt, Heidenheim. Und also, wenn du dir vorstellst, dass Jan-Niklas Beste und Erin Dingci bei Werder auf den Außen hätten spielen können, das tut einfach nur weh, als wäre der Fan, Raik, oder?
Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Also, Jan-Niklas Beste ist wahrscheinlich einer der besten Flügelspieler, die Deutschland hat. Und das ist schon irgendwie ein sehr absurdes Szenario, wenn man sich vorstellt, dass man ihn für 250.000 abgegeben hat. Zu einer Zeit, wo man schon wusste, dass der ordentlich was auf dem Kasten hat. Einfach aus Gründen, die mir bis heute irgendwie nicht wirklich klar sind. Aber irgendwie, ich weiß nicht, gönnt man das Heidenheim? Weil irgendwie, da mache ich mir sehr viele Gedanken drüber und ich bin noch nicht so 100% zum Schluss gekommen. Weil irgendwie, ja schon, ist ja schon so ein Underdog-Club und ja, ist ja alles ganz schön und gut gearbeitet, pipapo. Aber irgendwie so 100% freuen kann ich mich über diese ganze Nummer nicht. Wie seht ihr das? Ist da irgendwie...
Also ich bin halt biased, weil das ja die Nachbarstadt von mir ist so und ich halt ganz viele Ultras dahingehend auch so, ja, nicht jetzt aktiv kenne, aber halt so mit denen geredet habe, bla bla. Auf jeden Fall ist es echt eine unterschätzte Stadt in Sachen Fan-Aufkommen, aber ja, ich glaube, Heidenheim wird auch selber da etwas zu kämpfen haben, wenn sie wirklich nach Europa kommen. Also die Doppelbelastung würden sie so oder so nicht hinkriegen. Aber ich glaube, die Ultras, also so haben einige sogar schon gesagt, würden lieber Europa natürlich mitnehmen und dann zweite Liga, als jetzt quasi einfach gefühlt nochmal ein Jahr drin bleiben, weil einfach vielleicht jetzt diese Chance ein einziges Mal gibt und dann halt nicht mehr. Deswegen kam sogar da eher das Go, ja, spielt international und dann halt egal, was in der Saison so kommt. Ja, fand ich spannend.
Ich bin halt echt gespannt, weil für mich, also Dingci ist ja schon fix weg und ich sehe Jan-Niklas Beste auch nicht bei Heidenheim bleiben und für mich sind die halt wirklich Kandidaten, die in der Conference League Playoffs gegen irgendwie Rijeka dann sogar rausfliegen so und ich weiß halt wirklich nicht, also laut dann wahrscheinlich nicht besser, aber die haben immerhin direkt fix die Gruppenphase so. Ja, ich persönlich, mir hat es natürlich ein bisschen wehgetan. Ich würde an der Stelle gerne nochmal Christian Streich huldigen. Absolute Legende, die die Bundesliga verlassen wird. Sehr, sehr schade. Aber der Zeitpunkt ist, finde ich, ein richtiger. Da bin ich ja in der Saison schon genau drauf eingegangen. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er nicht mit dem Back-Free-Back Freiburg übergeben konnte. Jetzt mit einem bisschen Abstand zum letzten Spieltag. Da hat es sehr geschmerzt, muss ich sagen. Da Julian Schuster eben recht unerfahren ist, tut es ihm vielleicht sogar gut, dass er keine europäischen Wochen hat und dass er Freiburg in ruhigeren Fahrwässern übernehmen kann. Ich denke, das kann auf jeden Fall helfen. Trotzdem hätte ich mich unfassbar gefreut, genauso für Werder Bremen so. Werder Bremen war nun mal eben die letzten 10 Jahre nicht international und halt auch wieder so nah dran. Also das ist ja irgendwie das ewige Werder, ob es da die Saison mit Rashica war, ob es letztes Jahr war, nicht letztes Jahr, ob es dann, ich glaube, direkt die Folgesaison mit Floko war. Und schon wieder so knapp, ey. Machst du da gegen Bochum ein, zwei Dinger mehr, was halt echt drin gewesen wäre. Ich meine, man hat zwar schon 5-0 gewonnen, 5-1, 4-1, sorry. Aber du hättest halt auch 6-1 gewinnen können. Oder tut halt einfach Köln sich nicht komplett abschlachten lassen, dann hast du halt diesen 8. Platz. Also dementsprechend finde ich halt, wer dahinter Heiden immer auf 9 und 10 ist, tut weh. Ja, und dass Hoffenheim fix Europa ist, weiß ich auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Also André Kramaric ist ein komplettes Phänomen. Also eben, der hat sich einfach mit diesen letzten 4 Spieltagen, wenn ihr euch auf SofaScore anguckt, Top Players Average SofaScore Rating, ist André Kramaric auf fucking Platz 10. Und wie der das geschafft hat, das ist komplett absurd, weil er für mich gefühlt eigentlich 30 Spieltage non-existent war. Also Hoffenheim, riesiges Phänomen. Stellen ja mit Maxi Bayer und Olli Baumann auch 2 EM-Fahrer. Also irgendwie haben sie es ja verdient schon, aber irgendwie ganz, ganz verschickt, wie das zustande kommt.
Ist ja besser so rum als andersrum, ne? Also lieber Anfang der Saison untertauchen und dann am Ende nochmal richtig aufdrehen. Also das hätte ich mir vom einen oder anderen Spieler gewünscht bei Werder Bremen. Dass man da irgendwie jetzt Europa um 2 Tore verpasst, also das tut schon richtig weh. Aber Marian, ich freue mich ja bei dir ein bisschen mit immerhin. Dann kannst du es ein bisschen auskosten, hier ein bisschen im Podcast dann erzählen, die kommenden Monate, wie sich das anfühlt, wenn man dann irgendwie die Champions-League-Partien gucken kann. Bei mir sitzt der Stachel vom verlorenen Europa-League-Finale 2008, 2009 immer noch sehr tief. Deswegen ist vielleicht ein bisschen Distanz dazu immer noch gut. Vielleicht muss ich es auch nie wieder ertragen, so eine Situation. Aber ansonsten generell nächste Saison einfach, habe ich ja schon gesagt, ich freue mich da ungemein drauf. Ich finde es ganz, ganz krass, weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, was passieren wird. Wir haben es sowohl in der Bundesliga, ob jetzt die Bayern dann wieder zurückkommen. Die haben jetzt mit Theo Hernandez schon wieder Namen, wo ich sage, boah, wenn die jetzt bei Bayern landen, das könnten schon richtig krasse Verstärkungen sein. Ich bin mal gespannt, was bei Leverkusen passiert, ob sie ihren Kader halten können, ob es neue Spieler gibt. Bin gespannt, wie sich Pauli macht in der Bundesliga. Ist eigentlich schon so Tendenz, Prototyp, direkt Absteiger wieder.
Aber das wollte genauso ich noch sagen. Kiel. Genau, zu den Aufsteigern. Ich muss aber sagen, egal, ob das qualitativ was wird, also das ist das erste Mal ja seit Jahren, dass ich mich so auf diese beiden Teams freue, einfach, dass die Bulli zocken. Also, dass Pauli rund um Jackson Irvine und wen sie alles haben hochkommen, ist einfach geil. Und generell auch Hützler und so, ich freue mich da unfassbar drauf, selbst wenn die jetzt 18. wieder runtergehen. Holstein Kiel fühlen, denke ich, deutschlandweit nicht so viele Leute. Ich war halt schon oft in Kiel, habe so eine Verbindung zu der Stadt. Können wir weiter aufnehmen, oder?
Einfach kein Bock mehr.
Ja, weil ein Bot rausgeflogen ist.
Wer ist er denn, Digga? Why?
Craig macht diesen.
Bro, Craig hat einfach Schluss für heute, oder was?
Feierabend.
Was ist das? Craig macht jetzt aber um 22 Uhr Schluss, oder wie?
So, Leute, jetzt ist Nachtruhe.
Ja, genau.
Digga, was ein... Also das ist ja wirklich gottlos.
Was erlaubt Craig?
Also, unser Aufnahmebot hat uns gerade verlassen. Dementsprechend, mal gucken, wie das hier geschnitten wird. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass Kiel auch mit oben ist. Habe eine persönliche Verbindung zur Stadt und finde auch die Story, zum Beispiel Jan-Fiete Arp, so. Die haben auch irgendwie coole Spieler, dass der jetzt auch nie wieder Bulli zockt mit Kiel zusammen. Und für den Fall, dass Düsseldorf hochgeht, was man nach dem 3-0 Hinspielsieg von ausgehen kann, rund um Ao Tanaka, wenn man Solis irgendwie halten sollte. Ich weiß nicht, was aus der Crowdfunding-Aktion geworden ist. Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge, die online kam, tatsächlich drüber gesprochen. Ob es mittlerweile erfüllt wurde, das Crowdfunding-Ziel mit den Bulli-Millionen, die jetzt kommen könnten, wer weiß. Ja, also geile Aufsteiger, finde ich. Und ich freue mich.
Ich habe Anfang der Saison ja Scouting-Report geschrieben über Shinta Appelkamp. Ich weiß noch genau, dass ich in meinem Fazit da geschrieben habe, Shinta Appelkamp wird nächste Saison Bundesliga spielen, mit oder ohne Düsseldorf. Und jetzt ist es soweit, ich freue mich so, so krass. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den schon so ewig verfolge. Ich finde den irgendwie einfach cool vom Profil. Ich weiß noch, Marian, dass wir irgendwie vor, ich glaube, wir haben schon vor 2 Jahren über den im Podcast geredet und haben da irgendwie uns gefreut, wenn der da irgendwie seine Scorer gemacht hat. Und jetzt ist es soweit. Also Düsseldorf ist für mich tatsächlich so ein Team, die ich jetzt nicht direkt wieder im Abstiegskampf sehe, weil die irgendwie schon einen coolen Kader haben. Ja. Theoretisch, rein theoretisch, ja. Ist das jetzt so eine Saison, wo der HSV aufsteigen muss? Also, ja. Wer sonst, aber ne, HSV kennen wir auch alle, also
Aber vielleicht, um nochmal ein bisschen zweite Liga mit reinzunehmen, als ganz kleinen Block. Also, was fabrizieren da gerade so ein paar Vereine in der zweiten Liga? Also jetzt auch Köln. Also wie gesagt, vor der Podcast-Folge ist angeblich reingekommen, dass Arabi neuer Sportchef werden soll. Dreht alles. Beim HSV, also da kracht es ja sowas von rein. Steffen Baumgart ist für mich die größte Katastrophe. Der hat einfach im letzten halben Jahr den größten Downfall gefühlt in der Geschichte des Fußballs erlebt. Dann
also eigentlich
Stefan Kunz?
Nee. Also eigentlich macht nur Hertha gefühlt von den großen Namen eigentlich einen richtig guten Job aktuell.
Schalke. Lass Schalke kochen mit Belmanga. Belmanga ist wirklich, also ich habe ein bisschen was aus dem Umfeld gehört, die sind auch wirklich gut dabei, jetzt den Kader neu zu strukturieren. Und ich glaube, die gehen jetzt auch mit Demut ran, deswegen...
Gut, aber
also
die haben
solange den Trainer Karlsruhe nicht gehalten, mit oben mitspielt nächstes Jahr wieder, weil wenn Karlsruhe aufsteigen sollte zurück in die Bundesliga, also viel schlimmer geht's nicht. Dann kriege ich einen kompletten Raster.
Ja, wäre ich auch kein Fan von.
Ich also persönlich finde es auf. Ist, können wir jetzt schon sagen. Schalke, herzlichen Glückwunsch zur Zweitligameisterschaft.
Niemals, niemals, niemals.
Nee, ich sag Hertha.
Hertha ist für mich auch ziemlich fix. Ich finde Hertha ist auch sehr, sehr solide. Und ansonsten.
Also bei Hertha irgendwie ist jetzt auch so das mit dem Weg und so, mit den ganzen Leuten, die plötzlich bleiben wollen, unbedingt so. Also mit Rehse, der jetzt halt trotz krasser Angebote halt bleiben will, wegen Hertha so, oder halt Berlin, glaube ich, eher, nicht Hertha zwingend. Ja, also ich glaube halt, die halten ihre Leute zusammen und verstärken das halt zusätzlich noch. Und Dardai, der, wo ich jetzt nicht so eine gute Meinung habe, muss man das jetzt nicht konkretisieren, halt auch dann weg ist, kann eigentlich nur aufwärts gehen.
Bin halt gespannt, wenn Bochum absteigen sollte, wer bei dem bleibt. Ich finde, dann sind die von den drei Absteigern auch einer der realistischsten Kandidaten, die direkt wieder hoch könnten.
Bei Köln passiert ist ja auch eine riesige Story. Also, die haben ja immer noch die Transfersperre. Und also, da wird ja die halbe Mannschaft gehen. Und dann, also ich sag mal, Justin Deere hätte jetzt schon geholfen für die Zweitligasaison. Der hätte da schon seine Spielzeit bekommen, aber der hat da keinen Bock auf das sinkende Schiff. Oder wo ist da irgendwie...
Also mir ist das noch zu früh für jetzt, aber Maxi, vielleicht machen wir wieder eine Top 12 Wette, nur in der zweiten Liga. Also ich sehe die schon unten drin so ein bisschen. Ne?
Ich habe schon eben, als du nicht da warst, habe ich gesagt, nie wieder Köln wecken. Sprengt euch weg, ich habe es gesagt, ich mache das nicht. Niemals.
Naja. Ich musste 3 Jahre in Folge auf Davy Selke wetten, um es zu lernen. Hätte er dieses Jahr die 5 Saisontore geschafft? Ich glaube nicht.
Nee, der war am Ende nochmal ordentlich verletzt auf jeden Fall. Ich glaube, der hat 4 tatsächlich.
Nicht ehrlich, oder?
Ja, ich glaube, der hat sogar 4.
Davy Selke hat dieses Jahr 6 Saisontore. Ich hätte gewonnen dieses Jahr.
Das ist wirklich frech.
Vermaledeit, das kannst du auch keinem erzählen. Was ich noch ganz cool finde, wir fangen jetzt nicht an, über dritte Liga zu reden, aber nur wegen Aufsteiger, dass einfach back-to-back einer aus der Regio durchkommt. Also letztes Jahr hat es Elversberg vorgemacht. Und mit
sogar
Ulm...
zwei.
Ja, aber ich wollte es gerade sagen, ja. Ulm und Münster sind 2 Regionalligisten direkt hochgegangen. Aber bei Ulm ist es halt Back-to-Back Regionalliga Südwest. Ich habe schon öfter den Take gehört, dass die Regio Südwest ein besseres Niveau hat als die dritte Liga. Weiß nicht, ob man das jetzt unterschreiben kann, aber es fällt schon auf, dass da immer qualitativ sehr hochwertige Teams durchkommen. Der Abfall ist natürlich viel höher in der Regio natürlich, also die unten mit drin sind, obviously. Aber ich finde es sehr, sehr cool. An die etwas älteren Zuschauer, Anfang der 2000er, war Ulm ja sogar mal in der Bundesliga, ne?
Ja, mit Ralf Rangnick und...
An die älteren Zuhörer, da fühlt sich Maja direkt angesprochen.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr Rösler noch kennt, keine Ahnung. Egal.
Ja,
auf jeden Fall, ja, der war auch noch dabei. Und bei Ulm jetzt einfach auch halt, dass dieser Kapitän so lange eben schon im Verein war, finde ich eine schöne Story. Aber ja, wo ich euch leider enttäuschen muss, nächste Saison geht nicht der Regionalliga Südwestaufsteiger hoch in die zweite Liga, weil das ist unsere Zweitmannschaft. Die darf nicht aufsteigen. Dementsprechend freue ich mich, dass wir hoffentlich in der dritten Liga dann bleiben können, unsere ganzen Talente entwickeln können. Aber ich hoffe auch, dass es sehr bald geändert wird. Nächste Saison darf es gerne noch so bleiben, dass die zweiten Mannschaften in der dritten Liga spielen dürfen. Ich finde es aber eigentlich eine Frechheit.
Das muss geändert werden. Dann würde Hessen-Kassel schon längst Bundesliga spielen. Dann gäbe es in Kassel auch mal wieder Bundesliga.
Ja, vor allem, wenn du darüber nachdenkst, der zweite Platz waren die Stuttgarter Kickers. die erst die Saison davor aus der Oberliga aufgestiegen sind. Es wäre halt so viel cooler, wenn der andere Stuttgarter Verein aufgestiegen wäre. Ich meine, für Stuttgart bezüglich Talententwicklung und alles drum und dran ist es halt phänomenal. Man hat es ja bei Freiburg gesehen, wie sowas helfen kann, um eben die Talente zu fördern. Ich glaube, wenn ein Makengo, Sedilla, etc. nicht schon Drittliga-Erfahrung gehabt hätten, hättest du die nicht mal eben so in die Bundesliga-Startelf werfen können. Und das wird beispielsweise zukünftigen Eklofs, der es jetzt jahrelang sehr schwer hatte und den Verein jetzt endgültig verlässt, solchen Talenten bestimmt helfen. Aber das freut halt nur die Stuttgart-Fans und die Fans von 7000 oder wie viel es gibt anderen Vereinen in Deutschland, die halt nicht. Ne? Also es hilft halt immer nur einem einzigen Verein und der Fankultur nicht. Finde ich, sollte auch längst eine Reform her. Genau wie ich Quatsch finde, dass diese Relegation ausgespielt wird. Also wenn es denen ums Geld geht, der Premier League geht es auch um Geld, aber dann macht er einfach Aufstiegsplayoffs. Wie cool wäre das, wenn jetzt aktuell Hamburg, Düsseldorf, Karlsruhe und Hannover in Aufstiegsplayoffs gegeneinander um den Aufstieg zocken würden. Also es wäre halt so viel cooler und fairer als diese Relegation. Bin ich halt auch absolut kein Fan von. Also der deutsche Fußball, was so die Ligensysteme angeht und alles drum und dran, ordentlich Reformbedarf.
Bin ich nicht bei dir, muss ich sagen. Ich finde die Playoffs nicht so gut, dass man dann, dass dann die ganze Saison auf so ein paar Spiele ankommt. Ich finde es eigentlich in Ordnung so. Ich finde halt auch Relegation nicht so gut. Ich würde einfach Dritten direkt wieder hochlassen, wie es halt früher war. Weil ich finde, man muss auch eine schlechte Saison einfach bestrafen. So, ich finde, dass halt der Bundesligist dann irgendwie nochmal so eine zweite Chance hat, finde ich irgendwie doof. Wobei wir halt dann auch oft genug das schon hatten, dass ja die zwei festen Aufsteiger schon echt richtige Gurkentruppen waren. Und das will man ja dadurch ein bisschen vermeiden. Aber ja. Also
nee, so bei Aufstiegsplayoffs halt geht der 16. ja aber direkt runter. Es steigt halt nur nicht der Dritte aus der Zweiten direkt auf.
Sondern ja, weil ich finde halt, wenn du Dritter geworden bist, das ist so, das hast du ja auch verdient. Und dass dann, also in England ist es dann halt oft so, dass dann der Sechste halt zwei lucky Spiele hat und dadurch dann eine Saison kontern kann. Und du musst dir überlegen, das geht ja bis in die Championship und League One runter, wo die nicht 34 Spiele haben, sondern die haben 46 Spiele. Die zocken 46 Spiele, werden Dritter, dann wird da einer gefühlt Achter und gewinnt halt zweimal gegen dich. Ja, und dann haben die halt diese 46 Spiele da umsonst irgendwie sich den Arsch aufgerissen. Finde ich schon unfair.
Ja, kann man sehen, wie man will, keine Ahnung. Ich finde, ein Meister sollte aufsteigen, das ist klar, aber ich finde, ein dritter Platz ist jetzt nicht eine Leistung, die den Aufstieg definitiv rechtfertigt. Vor allen Dingen, wenn du dir jetzt also anguckst, guck mal, Hamburg hat 58, Karlsruhe 55, Hannover 52. Also ist jetzt nicht so, als wenn da jetzt Welten auseinander gewesen wären, ist jetzt nicht riesige Qualitätsunterschiede. Ja, aber ich glaube eh nicht, dass sich daran was ändern wird die nächsten 10 Jahre. Also die DFL ist, was so Reformen angeht, ja relativ stur, ne?
So sieht's aus, ne? Ich würde, glaube ich, zum Abschluss gerne mit euch mein neues Lieblingsthema angehen, nämlich internationaler Fußball. Es ist soweit, sogar ich bin im Fieber. Bisschen langweilig halt, weil Deutschland halt eh gewinnen wird. Aber ich werde mir das Turnier trotzdem angucken. Aber ich sag im Ernst, ich bin komplett im Hype. Da Toni Kroos, die Story, letztes Turnier. Und hier Musiala und Würz und Leverkusen, Rückenwind. Und die nominierten Stuttgarter und Heim-EM. Das ist wirklich zu viel für mein kleines Fußballherz. Also da passiert so viel auf einmal. Die Sterne stehen wirklich perfekt. Bene, du hast auch leider ein bisschen recht, aber da will ich dem Ganzen wirklich gar keinen Raum geben, dass das jetzt halt komplett ins Bild passen würde, wenn die dann irgendwie 5-1 das letzte Gruppenspiel verlieren und halt ausscheiden. Und dann hat sich dieser ganze Hype schon wieder. Und dann holt Bayern irgendwie zwei neue Top-Transfers und dann gewinnen die nächste Jahr wieder die Bundesliga und alles wieder beim Alten. Aber so wollen wir nicht denken, Freunde. Wir freuen uns auf die EM. Ich habe wirklich brutal Bock. Und ich sag, dass wirklich Deutschland für mich auf jeden Fall auch tatsächlich Top-Favorit ist. Ich glaube an Frankreich nicht. Irgendwie mit das Dembélé-Drama auch gerade wieder ganz, ganz absurd. Dembélé wirklich so ein geiler Fußballer. Aber dass der wirklich, egal wo der ist, sich immer so in die Scheiße reitet wegen Scheißverhalten, das ist auch so dämlich. Dann jetzt mit Mbappé, dieses ganze Drama, was auch endlich jetzt mal ein Ende findet. Halleluja, wirklich jeden Sommer haben wir über diese PSG-Abgänge geredet bei ihm. Bin ich froh, dass es endlich over ist. Und irgendwie so 100% sehe ich die Gesamtdynamik dann nicht auf einem Niveau, wie es jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft der Fall ist. Irgendwie finde ich, dass der Kader ganz cool ist. Und ansonsten weiß ich nicht, ob ich da überhaupt irgendwelche Teams im erweiterten Favoritenkreis habe. Natürlich die Niederlande, bin ich ja komplett biased. Aber ansonsten weiß ich nicht. Wen habt ihr in der Verlosung außer... Seid ihr so diese sieht man ja sehr viel mittlerweile, die sagen, oh, England, jetzt ist es soweit?
Also, bei den Buchmachern ist England Topfavorit. Ich habe es gerade mal nebenbei geguckt. Danach Frankreich, dann kommt tatsächlich wirklich Deutschland. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie so weit oben sind. Für mich, Portugal muss man auf dem Schirm haben. Gar nicht wegen CR7. Ich glaube auch nicht, dass Portugal unbedingt das CR7, ich weiß nicht, ob der starten wird, aber ich finde, Portugal hat einen sehr tiefen, geilen Kader. Also das könnte für mich so ein Überraschungssieg werden. Und, Maxi, was du tust du, als wenn bei Portugal irgendwelche Bauern spielen würden? Hast du mir den Kader von Portugal angeguckt?
Es geht nicht um den Kader. Das ist dasselbe Argument wie bei England auch. Der Trainer ist wirklich komplett Arsch. Also Roberto Martinez ist wirklich, nee, der hat sich wirklich in den letzten Jahren nach oben gescheitert. Hat bei Belgien, glaube ich, über die letzten 10 Jahre gefühlt.
Belgien finde ich aber geil, muss ich sagen.
Bei Belgien,
weil die immer ausscheiden, einfach L.
Ja, bei Elgin hat er sich hochgescheitert jetzt zu Portugal. Sehe ich niemals. Also
Portugal. Ja, Wellet, also der Trainer ist Quatsch. Der muss halt einfach nach dem ersten Spiel rausgeschmissen werden und dann übernimmt Krisch Spielertrainer.
Boah, wäre das böse. Das wäre wirklich Hammer.
Und Kriegst dann ist für mich, den würde ich es gar nicht gönnen, aber Spanien noch ein ernstzunehmender Kandidat. Ja. Also ich finde Spanien auch ganz, ganz vorne dabei für mich.
Habt ihr denn noch irgendwen, so den man jetzt gar nicht auf dem Schirm hat? Irgendeinen richtigen Überraschungskandidat?
Ja, natürlich. Türkei, mein Bruder. Aber selbstverständlich. Mit Arda Güler, Can Ozan. Selbstverständlich. Das ist doch fantastisch. Also, dass wir gewinnen, ist ja klar.
Jetzt zum Ende der Folge muss ich mich mit Bene mal wieder fetzen. Ich sag ehrlich, Türkei geht in der Gruppe raus. Also,
was. Bro, jetzt übertreibt man deine Lage nicht. Wahrscheinlich,
gibt es,
oder?
Gibt es EM-Wetten?
Das ist jetzt die Frage, gibt's EM?
Bro, also wenn wir gegen Georgien verlieren, Digga, dann kaufe ich mir ein Lamine Jamal-Trikot, Digga. Also, niemals.
Wie bitte?
Das ist ja mal, das finde ich ja mal eine sehr interessante Aussage, auf die wir definitiv zurückkommen werden in ein paar Wochen. Wenn hier, ey, aber das ist ja
Bro, auch Bro, Quaradonna drückt uns so ein Dreierpack, Digga.
Ich sehe so das neue Podcast-Logo Bene mit Lamine Jamal-Trikot, wie er diesen Rückenzeiger-Jubel macht.
Oder weil er gerade Karlsruhe gehatet hat, diesen Zick-Zivaz oder wie der heißt, der gönnt den komplett rein.
Boah, ja, stimmt. Oder beide am besten einfach. Ja, ich finde Türkei auch immer sehr, sehr wichtig, dass die gut performen. Das ist ja auch, sagt man immer so jokeweise, auch Heim-EM für die. Und ich finde das so unglaublich wichtig. Ich weiß noch, wie dann beim letzten Turnier dann die Stimmung irgendwie noch richtig bedrückend wurde, als dann die Türken raus waren. Es war immer richtig heartbreaking. Deswegen hoffe ich, dass die Türken es auf jeden Fall weit schaffen. Aber sonst so Überraschungsteams, irgendwie, das wird doch so ein Favoritensieg. Jetzt wäre natürlich typisch, wenn jetzt die Belgier kommen, wenn die jetzt einfach das Ding gewinnen, wo die keiner mehr auf dem Schirm hat, die Belgier. Jetzt werden es die W... egal, lassen wir das. Aber ich sag... Für mich besteht kein Zweifel, dass Deutschland das Ding holt. Mir ist die Hoffnung nicht genug da bei euch, muss ich ehrlich sagen. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich bin mal gespannt, wie das Team jetzt letztendlich aufläuft, weil ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt so diese ganze Stürmerfrage vor allem auch abschließend geklärt ist und so. Da gibt es schon viele Personalien, wo man schon noch mal ein bisschen dran rumdoktern kann. Ich hoffe, dass man da eine gute Lösung findet, weil daran kann es ja halt letztendlich auch scheitern, selbst wenn alles andere stimmt. Und ja, ich freue mich aber auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch, dass wir weiterhin im Sommer hier den Podcast machen können. Ein paar Folgen jetzt wieder raushauen können, jetzt wo unser Comeback gestartet worden ist. Ich denke, wir werden noch Spaß haben.
Ich will noch wissen, was Marian zu Deutschland sagt.
Also, ja, irgendwie habe ich im Urin irgendwie, ich keine Ahnung, ich bin da so pessimistisch, dass Neuer irgendwie so ein richtiges Kackspiel hat. So Eröffnungsspiel gefühlt schon. Aber ich weiß nur nicht, ob das zutrifft, aber irgendwie habe ich so ein ganz schlechtes Gefühl mit Neuer als 1. Ich weiß es nicht.
Aber nur nochmal. Ich glaube halt auch, Wirtz wird underperformen. Ich glaube, der Sturm wird Probleme haben. Also ich persönlich, ich sehe Deutschland auf jeden Fall nicht die Europameisterschaft holen. Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht. Ich will nicht der Pessimist sein, so, weil alle optimistisch sind. Und ich gebe zu, Kaderbekanntgabe war cool, Trikot war cool und so. Ich war schon auch hyped, aber mir ist der Hype zu groß. Also so, wie ich schon am Anfang der Folge meinte, genau wie Leverkusen alle zum Triple geredet haben und so dieses, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich finde, man sollte das Ganze immer noch realistisch angehen und der nötige Realismus fehlt mir so ein bisschen. Ja, dementsprechend habe ich das Gefühl, das könnte ganz böse enden, weil ich schließe es nicht aus. Für mich ist Deutschland ein realistischer Kandidat, aber ich finde, es kann genauso passieren, dass man im Achtelfinale rausfliegt und darüber wird mir, finde ich, zu wenig geredet, weil die Fallhöhe ist einfach riesig.
Um das vielleicht nur mal auszugleichen, dass wir irgendwie so zwei Pessimisten haben und zwei Optimisten, ich bin komplett bei Reike Bot. Also ich weiß nicht, wie wir es nicht gewinnen sollen. Weil das ist ein Case, den ich vielleicht noch für so einen Geheimfavorit machen würde, zum Beispiel Österreich. Ich finde, auch dieses Jahr könnte diese Trainerfrage eine ganz große Rolle spielen. Wenn du einen guten Nationaltrainer hast, der auch in einer kurzen Zeit auch ein bisschen was entwickeln kann, Ralf Rangnick, also der Typ hat ja wirklich in Österreich, hat ja aus denen so ein Gruppenphasen-Ausscheiden-Team, für vielleicht was für K.O.-Phase, also ich glaube, Österreich könnte es schaffen, gemacht. Und vielleicht ist dieses Trainerargument dieses Mal ganz groß. Und Deutschland hat halt mit den Abstand besten Trainer bei dem ganzen Turnier. Also ich sehe keinen Trainer, der da besser ist. Und deswegen, und nochmal zu dem Hype-Thema. Bei den letzten Turnieren war kein Hype vorhanden. Überhaupt nicht. Da haben wir dann wirklich komplett reingeschissen. Ne? Jetzt ist Hype mal wieder da. Die ganze Bevölkerung hat Bock. Ich bin bereit, da wirklich jeden Tag aufzustehen und erstmal dreimal Schland rumzuschreien. Und ich glaube tatsächlich, es könnte was werden. Vielleicht nicht der Sieg, aber ich glaube, wir sehen ein gutes deutsches Turnier. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Hätte man Karim Adeyemi nominiert, würde ich auch dran glauben. Aber da hat man halt einfach einen entscheidenden Fehler in der Kadernominierung gemacht.
Freunde, es bricht mir das Herz ein bisschen. Aber ich glaube, wir müssen auch diese Folge jetzt irgendwann beenden und ich glaube, es ist ein Zeitpunkt gekommen. Wir werden uns ja schon bald wieder hören. Ja, es ist ja nicht mehr so lange hin. 14.06. sind 3 Wochen. Dann spielt Deutschland gegen Schottland, auch ein sehr cooles Eröffnungsspiel, wie ich finde. Und ich freue mich auf das Turnier. Ich freue mich, dass wir uns dann wieder hören. Und abschließend würde ich sagen, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt nochmal allen Leuten zu danken, die hier auch diese Saison wieder regelmäßig beim Podcast eingeschaltet haben. Vielleicht regelmäßig einschalten, das falsche Wort, weil es kann man nicht mehr regelmäßig folgen. Aber die auf jeden Fall oft eingeschaltet haben, wenn es dann doch mal was gab. Viel passiert dieses Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr der Podcast wieder ein bisschen routinemäßiger kommt. Aber auch hier wieder, ne, die Gruppe mit Versprechungen waren wir schon immer gut dabei. Wie es dann letztendlich wird, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall immer eine neue Folge geben. Ist ja auch ein bisschen, ne? Ist ja auch spannend. Wer weiß, wann immer eine neue Folge kommt. Es wird auf jeden Fall immer wieder welche geben. Jetzt zur EM bin ich mir sicher, dass wir uns da auch das ein oder andere einfallen lassen werden. Und ihr habt es ja schon rausgehört. Wir haben alle auch auf die nächste Saison unheimlich Bock. So nehme ich auch mit dem Podcast. Ihr werdet uns alle auch nächstes Jahr wieder hören. Also vielen, vielen Dank für den Support dieses Jahr. Auch auf der Website. Wenn ihr uns zu dolle vermisst, könnt ihr ja da jederzeit was Tolles lesen. Von Marian, von mir, von Maxi. Aber Marian weiß, vielleicht auch da, one day. Aber von Maxi hauptsächlich, der da neulich die Dortmund-Bibel für die kommende Saison geschrieben hat. Ein Handbuch. Ja, wirklich, da muss ja gar nicht mehr gearbeitet werden in Dortmund. Ja, die müssen sich einfach Maxis Beitrag durchlesen. Und dann ist da die Meisterschaft nächste Saison eigentlich schon gebongt. Von mir ein paar Scouting-Reports oder auch von Torben, den ihr hier im Podcast noch gar nicht kennt. Also da gibt's viel zu sehen. Danke für den ganzen Support. Ich hoffe, wir hören uns auch nächstes Jahr so regelmäßig. Dann natürlich noch herzlichen Dank an meine Kollegen. Es ist jetzt mal, wir retiren jetzt mal Gäste. Es ist jetzt mal Schicht in Schacht mit Gästen, weil mit Gästen hat das hier wirklich nichts mehr zu tun. Meine geschätzten Kollegen Bene, Marian, Maxi, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Jahr wieder mit euch den Podcast zu machen. Unsere dritte Saison ist jetzt hier im Kasten. Unsere vierte?
Vierte, glaube ich. Die Freude ist meinerseits an der Stelle.
Unsere vierte Saison ist im Kasten und nächstes Jahr ist das 5-jährige Saisonjubiläum vom MVP Club Podcast. Also da müssen wir auf jeden Fall die Korken knallen lassen, würde ich sagen.
Ich wollte auch nochmal ganz kurz Danke sagen. Auch danke an alle, die mir gute Bewertungen dargegeben haben, die reingehört haben, die meine Beiträge auf der Website. Kleiner Spaß. Und am Abschluss noch Shoutouts an Fabrizio. Dem habe ich versprochen, ein Homie von mir, dass er Shoutouts im Podcast bekommt. Die kriegt er hiermit noch. Genau, ich freue mich auf die EM. Ihr wisst alle, was ich für ein International Football Freak bin. Ich verspreche euch, und wenn ich es alleine mache, es wird Folgen zur EM geben. Also ist es nicht nur ein Auf Wiedersehen, sondern ein bis bald.
Von mir auch vielen Dank an alle Supporter und auch vielen lieben Dank an Raik, weil er uns hier die Möglichkeit gibt. irgendwelche schlechten Tags rauszuhauen und auch an mich, dass er mir die Möglichkeit gibt, auf der Website was zu schreiben, ist eine Riesenmöglichkeit. Und ich freue mich sowas von auf die EM. Also du musst dieses Mal nicht alleine aufnehmen, ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich freue mich auf die nächsten Podcasts und auf die nächste Saison.
Sehr, sehr geil. Auch von mir viel, viel Spaß bei der EM und viel, viel Spaß bei den EM-Folgen von Bene im Dezember dann.
Ja, so würde ich sagen, Marian hat das Schlusswort, der Lehrer macht immer Schluss. So sieht's auch dieses Mal aus. Hat mich sehr gefreut. Danke fürs Einschalten. Bis dahin.
Ciao, ciao. Nice. Schönes alleine, ciao.
Ja, war auch gut. Wir haben uns ja schon verabschiedet.